Ja, das ist schon toll, ne? Und jetzt hier für Kinderhort, Teenie und Jugend haben die Mitarbeiter gar nicht vorne gestanden, ne? Also es ist schon wirklich toll, ein Segen, eine Fülle, was wir genießen dürfen. Ich habe wirklich gebetet und nachgedacht, worüber ich predigen könnte. Und bin darauf gekommen, auf das Thema Entscheidungen zu treffen mit dem Herrn zusammen. Geistliche Entscheidungen zu treffen. Weil es ist ja nicht immer die Situation, dass man überlegt, ob man jetzt 6 oder 7 Euro in die Kollekte geben will. Oder mache ich jetzt im Sommer einen Didgeridoo-Kurs oder doch lieber einen Dudelsack-Kurs bei der Volkshochschule. Es gibt ja zum Teil auch bedeutendere Fragestellungen. Zum Beispiel, was der Rainer jetzt am Anfang hatte mit der Bewerbung, wo mache ich eine Ausbildung, welchen Job, wo gehe ich hin? Das ist ja doch schon eine größere Nummer. Was treffe ich? Sollte ich das tun? Sollte ich das nicht? So viel spielt da rein? Und vor allem die Langfristigkeit ist damit dabei. Wie sieht denn das in einem Jahr aus? Dann bin ich vielleicht drin, habe unterschrieben und dann merke ich, das ist es doch nicht. Boah, was hängt da alles drin? Oder das Thema Partnerschaft. Ja, eine Partnerschaft einzugehen. Mensch, jetzt besteht eine Freundschaft und ist das derjenige Partner, wo man sagt, okay, ja, wir sollten wirklich in Richtung Ehe wirklich weitergehen. Auch eine große Sache. Oder natürlich auch die lieben Finanzen. Mensch, ist das richtig? Sollte man dieses Haus kaufen oder sollte man es eben doch lassen? Und wie ist das? Und vielleicht kommt ja doch eine berufliche Veränderung, dann ist das doch nicht so geschickt gewesen, wie auch immer. Immer wieder sind wir in größeren Entscheidungen. Oder eben auch als Gemeinde. Als Gemeinde sich zu fragen, Mensch, wir wollen bauen, wie machen wir das und wie geht das miteinander? Und wir wollen es doch mit dem Herrn zusammen, wollen wir es doch machen. Aber wie kriegen wir das hin? Natürlich ist uns klar, wir sollten irgendwie beten, und aber jeder ist schon in Entscheidungsprozessen gewesen, dass das nicht automatisch dann alles klar ist. Ich habe gebetet und dann ist die gute Entscheidung da. Und so soll es heute in der Predigt so darum gehen, sich so in Entscheidungsprozesse reinnehmen zu lassen und mit dem Herrn wirklich etwas zu finden, gute Entscheidungen zu treffen. Und ich habe euch einige Bibelstellen mitgebracht und will so einen kleinen Blumenstrauß entfalten von so Elementen, die uns helfen können, wirklich zu einer guten Entscheidung zu kommen. Ja, und ich fange mal an mit einer Stelle, wo jemand einen Turm bauen will. Das ist in Lukas 14. Ja, wir gucken mal hier rein. Da spricht Jesus und ich lese es mal vor. Denn wer unter euch einen Turm bauen will und Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen und über ihn spotten. Ja, ein sehr griffiges, sehr praktisches Beispiel. Ein Turm soll gebaut werden. Nun bauen wir keinen Turm, aber im Großen und Ganzen bauen wir auch. Und die Kosten zu überschlagen. Jesus redet hier im Kontext über Nachfolge. Nach dem Motto, Jesus nachzufolgen, ist nicht nur einfach Sympathie und besser ist das, sondern in dem Kontext spricht Jesus darüber, überlegt ja auch, was das bedeutet. Weil mit Gott soll ein Ja auch ein Ja und ein Nein sagen, sein. Und deswegen schauen, was Nachfolge bedeutet, überschlag die Kosten, was es kostet und dann triff eine Entscheidung, bei der du dann auch bleibst. Eine Entscheidung, bei der du auch bleibst. Und da kommt dieses, wählt Jesus dieses Beispiel, dieses gleichnishafte Beispiel mit dem Turm, es zu bauen. Überschlag die Kosten. Grundsätzlich heißt das, gebrauche deinen Verstand. Gebrauche deinen Verstand. Nimm dir Zeit nachzudenken, vielleicht auch einen Zettel, ein paar Dinge aufzuschreiben. Und dazu ist zu sagen, dass Verstand natürlich nicht gleich Verstand ist. Manche sagen, das ist ein Gegenstand. Hier ist der Glaube, da ist der Verstand. Und das ist irgendwie entweder mit Verstand oder mit Glauben. Und das ist nicht so gute Denke, weil so hat es Gott nicht gemacht. Weil das ist ja dann, wäre dann ja so, als wenn der Verstand irgendwie mehr so ein Glaubenshinderer wäre, so ein Kritiker, so ein Zweifler. Und das wiederum kenne ich aus meiner persönlichen Geschichte sehr gut. Mein Verstand war lange Zeit so ein Zweifler, so ein Kritiker. Weil er natürlich alle möglichen Dinge nicht erfassen kann und auch Gott ist Gott. Und dann habe ich was über den Verstand gelernt. Und ein erster Schritt ist, den Verstand Gott unterzuordnen. Zu akzeptieren, es gibt Dinge, Herr, die ich nicht verstehe. Die ich noch nicht verstehe oder auch nie verstehen werde. Zum Beispiel im Römerbrief ist gesagt, dass die Gerichte Gottes unausforschlich sind. Diese Geschichte, was ist gut, was ist böse, was ist ein gerechtes Gericht? Die Gerichte Gottes sind unausforschlich. Und gut an manchen Stellen zu sagen, okay Gott, ich verstehe das nicht, aber ich lasse dich Gott sein, ich vertraue dir. Eine Seite, zu erkennen, wo hat der Verstand seine Grenzen. Und das andere ist, den Verstand Gott zu öffnen. Herr, bitte erfülle mein Denken. Erfülle mein Denken und bereit zu sein, Wort Gottes zu glauben, Dinge zu glauben. Und dann kann Gott inspirieren. Und der Verstand wird ein wundervolles Werkzeug und wird ein Lobpreiser. Nicht der Kritiker, der Zweifler, sondern es ist der Verstand, Gott untergeordnet, von ihm erfüllt, dazu führen kann, dass er uns mit Gott hilft, dass er Gott groß macht. Im Neuen Testament heißt es an einer Stelle gar, werdet Erwachsene am Verstand. Oder in den Sprüchen heißt es, erwirb dir Verstand. In dieser Weise verstanden ist Verstand eine wunderbare Hilfe. Wir gehen mal zum Zweiten. Die zweite Bibelstelle finden wir im Jakobusbrief. Jetzt kommt was ganz Interessantes, mal sehen, ob es dir auffällt. Ich lese mal vor. Überschrieben mit Warnung vor Selbstsicherheit. Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr. Denn eine kleine Zeit bleibt und dann, der dann eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben und dies oder das tun, nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut, all solches Rühmen ist böse. Eine so interessante Stelle, gerade wenn man vorher die andere Lukas-Stelle gelesen hat oder im Kopf hat. Weil so ein bisschen sagt sie ja fast genau das Gegenteil. Nach dem Motto, da hat jetzt jemand seinen Turm ordentlich geplant, hat die Kosten ordentlich überschlagen, daran habe ich gedacht und habe mir einen Plan gemacht, Pro und Contra abgewogen und so. Mensch, das ist doch eine gute Sache. So wird es sein. Aber dieser Text gibt uns eine Warnung und sagt, ja, hast du die Zukunft denn im Griff? Weißt du denn, was kommt? Wie sicher bist du bei deinen Planungen? Wie sicher kannst du sagen, so und so wird es sein? Und diesen Flock habe ich eingeschlagen und darauf baue ich auf und plane weiter. Für unser Leben heißt das zum Beispiel unsere eigene Gesundheit oder Leute, mit denen wir zusammen aufgestellt sind, bleiben wir so im Team oder ist plötzlich eine Einheit verschwunden. Manch einer hat auch schon geplant und dann hat die Ehe doch nicht so funktioniert, wie gewollt und plötzlich war alles anders. Jemand hat stark in etwas investiert und dann hat sich die Umwelt geändert. Ich sage mal nur Corona. Was habe ich mich damals gewundert? Ich hätte mir diese ganzen Dinge so nicht vorstellen können, wie plötzlich die Welt sich verändert hat. Ich weiß noch, als es losging, da stand und alles verboten war. Ob das jetzt richtig war oder falsch, ist jetzt ja nicht das Thema. Aber es war in dem Zeitpunkt so, wo ich dachte, wow, am Sonntag keinen Gottesdienst feiern zu dürfen, das haben nicht mal die Nazis geschafft, habe ich gedacht. Wow, was ist hier passiert? Und wo ich plötzlich dachte, bin ja also in Westdeutschland aufgewachsen, ich kenne auch noch die Zeit der DDR, aber wusste, okay, habe in Freiheit aufgewachsen, aber immer so auch ein bisschen Bezug zur DDR, es kann auch anders sein und überhaupt und so. Und Freiheit gewohnt zu sein und plötzlich in Corona zu erleben, so, das ist verboten, dass ich mit meinem Hund eine Runde gehe, obwohl ich auf dem Dorf wohne und was nicht alles für Geschichten. Und ich habe aber auch die Mahnung Gottes darin gespürt. Dieses, was denken wir, was wir alles wissen, wie Dinge sind und was werden wird. Oder müssen wir vielleicht manchmal auch ein bisschen neu begreifen. Es kann auch ganz schnell ganz anders werden. Und deswegen, dieser Text führt uns, glaube ich, zur Demut. Demütig zu sein. Das heißt nicht Angst vor der Zukunft zu haben. Es ist kein Wort, zur Angst zu kommen. Das wäre wirklich ein ganz, ganz schiefer Weg. Gott will uns nicht zur Angst führen. Er führt uns zu Mut, er führt uns zu Stärke, aber eben in Verbindung mit Demut. Tja, jetzt stehe ich da mit diesen beiden Bibelstellen und denke, tja, jetzt bin ich aber irgendwie nicht weiter. Oder vielleicht doch. Denn es kann uns genau zu dem Punkt führen, der, wenn wir die Zukunft ergreifen wollen, die beste Haltung ist. Herr, ich merke, ich brauche dich. Herr, ich merke, ich brauche dich. Dinge zu bedenken ist wichtig und ist aufgetragen. Gebrauche deinen Verstand. Hab auch Mut für die Zukunft und pack's an. Auch wir können gar nicht alles wissen. Geh auch mutig in die Zukunft mit deinem Herrn. Aber bewahre dir ein Herz, was zu ihm kommt und sagt, Herr, ich merke, ich brauche dich. Und da haben wir einen sehr guten und auch einen sehr sicheren Platz. Weil ein Herz, was so zu dem Herrn kommt, das ist, hat etwas von Aufrichtigkeit, von Offenheit, von Echtheit, was der Herr liebt. Und dann kann etwas passieren, wenn wir nicht nur der Vernunft nach zum Herrn kommen, ich meine, immerhin, ist immer gut, zum Herrn zu kommen, aber je mehr wir mit einem aufgeweckten Herzen zu ihm kommen, umso besser, dann kann etwas passieren, dass er unser Herz berührt, dass er zu unserem Herzen spricht. Und es gibt eine wundervolle Verheißung, die ich so sehr liebe und auch selber oft erleben darf, die da heißt, meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus Christus. In Johannes 10 finden wir diese Stelle. Kommen wir mal zur nächsten Bibelstelle, Johannes 10. Und Jesus ist der gute Hirte, der da ist, der sich kümmert, der die Schafe sieht, der auch dich sieht. Ob du nun ein richtig super Schaf bist, dass er aufmerksam ist, den Blick immer auf den Hirten hat, immer offene Ohren hat und überhaupt andere Schafe liebt, anderen Schafen hilft, auch ein kluges Schaf ist. Oder ob du ein Schaf bist, das manchmal tatsächlich gucken muss, wo sind die anderen Schafe, weil es den Weg nicht so gut findet oder mit dem Hirten noch nicht so vertraut ist oder gerade mit dem Hirten noch ein bisschen was klären muss und so. Er ist da. Er ist der gute Hirte, der dich liebt, der für dich da ist, der gütig ist, der barmherzig ist. Und dieser Hirte spricht. Dieser Hirte spricht. Und manchmal wird dieses Thema Reden Gottes isoliert so auf das Thema prophetisches Reden und muss man prophetisch begabt sein und so weiter. Und es ist eine stärkere Möglichkeit, Gott zu hören, wenn jemand prophetische Begabung hat. Der erste Korintherbrief erzählt uns zum Beispiel davon, dass Gott hier Gaben gibt, so Charismen und so. Aber das ist nicht das Ausschließliche. Es gibt eine Grundfähigkeit von Menschen, die zu Jesus Christus gehören, dass sie von Gott etwas empfangen können. Es können Gedanken sein, es können Bilder sein, es können Träume sein, manchmal auch einfach ein klares Bauchgefühl, verschiedene Sachen, wie Gott spricht. Und nimm das als Verheißung aus Gottes Wort mit, was Jesus Christus selber sagt. Meine Schafe hören meine Stimme. Da sind wir jetzt natürlich auf der Ebene des Herzens angekommen und hier kommt eine ganz wichtige Sache hinein. Wenn wir Rat und Weisung von Gott suchen, müssen wir aufpassen, dass unser Herz in einer möglichst guten Verfassung ist. Das heißt, reinige zuerst dein Herz, damit diese guten Dinge in deinem Herzen passen können. Weil es ja schon, sich zu demütigen ist ja nicht das Normalste, sondern vielleicht muss man an manchen Stellen auch eine gewisse, ich will aber nicht oder nein, ich brauche auch keinen anderen oder was nicht immer, so eine Haltung von Sturheit oder Stolz vom Herrn mal bekennen und ablegen. Oder wie kann uns unser Herz vergiftet werden, wenn Neid in unserem Herzen ist? Boah, dieser Kollege, der wird immer vorgezogen. Oder, Mensch, da vorne, die können aber auch gut singen und so. Und ich kann es nicht. Und oh Gott, da begabst du die Menschen so, aber mich nicht. Oder Eifersucht. Oder Missgunst. Oder auch die, so leider immer wieder von unserem Fleisch geliebte Unvergebenheit. Zu schauen, wenn du Entscheidungen, große Entscheidungen triffst, schau, dass du dich um dein Herz gut kümmerst. Es ist immer richtig in der Nachfolge und im Leben. Man ist immer gut beraten. Aber in diesen Momenten immer wieder besonders zu schauen, dass du dein Herz reinigst, dass Gott in deinem Herzen wirken kann. Gib Gott immer wieder neu dein Herz. Das, worum es dem Herrn immer auch zuerst geht, dein Herz. Meine Schafe hören meine Stimme, Gott spricht. Der nächste Aspekt führt uns wieder in den Jakobusbrief und es ist eine sehr interessante Stelle, weil es gibt ja auch natürlich den Punkt des Prüfens, wenn Gott spricht und in dem Fall, man könnte sagen, was Kluges zu suchen, Weisheit zu suchen und dann gibt es hier eine Stelle, die man sich wirklich merken sollte. Wenn Gott etwas gibt, wenn Gott Weisheit gibt, hat das ein gewisses Gepräge, eine gewisse Art, woran man auch Gottes Weisheit erkennt. Und so heißt es hier in Jakobus 3, Vers 17, die Weisheit aber von oben her ist sehr lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Das heißt, diese Weisheit, dass wenn Gott einen Rat gibt, wenn Gott eine Richtung gibt, ist da etwas Reines, etwas Freundliches ist da drin. Und wenn es etwas eher Aufhetzendes ist, Verhärtendes ist, Rache, nee, jetzt bin ich mal dran. Ja, wenn da erst so eher so fleischliche Noten drin sind, kann man schon erkennen, okay, vielleicht redet Gott schon zu mir, aber hier ist etwas drin, das kommt eher nicht von ihm, das ist eher eine fleischliche, eine schlechte Natur. Man merkt an der Stelle auch, dass man Zeit braucht, dass man vielleicht nicht, ich treffe jetzt mal eine Entscheidung, sondern dass dieses auch Gott zu suchen und dann zu fragen, ist es Gottes Weisheit oder nicht, wirklich, dass man sich ein Stück Zeit nimmt, dass es einen Arbeitsprozess in uns geben kann. Die Weisheit aber von oben. Vielleicht notierst, wenn das dich anspricht, vielleicht notierst du das auch, weil davor wird hier im Jakobus die Weisheit von unten beschrieben, die fleischliche Weisheit. Einfach kann man ziemlich gut voneinander abgrenzen, wo das beschrieben wird. Auch wenn du merkst, hier kommt etwas von Gott und das ist praktisch wie ein Stechen ins Wespennest oder eigentlich wie eine Explosion auszulösen, okay. Das wird nicht der Herr sein. Der Herr kann auch konfrontieren, der Herr kann auch Dinge beenden und kritisieren und so, aber Jesus kann das in einer Art und Weise tun, ohne einfach nur ein Feuer anzuzünden oder einen Krieg anzufangen. Jesus ist der Friedefürst und in ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Jesus kann andere Wege führen, auch wenn Dinge korrigiert, verändert werden müssen, aufhören müssen. Die Weisheit von oben ist von ihm geprägt, von seinem Charakter, seiner Persönlichkeit. Das ist natürlich nicht so ganz einfach, das zu finden. Wie komme ich dahin? Ein ganz wichtiger Aspekt ist Zeit. Nimm dir Zeit, bete immer wieder. Und dann hat der Herr uns nie alleine gedacht. Er hat uns immer mit anderen zusammen gedacht. Und es gibt im Sprüche 15, Vers 22, gibt es eine sehr interessante Verheißung, die da formuliert ist. Die Pläne werden zunichte, wo man nicht miteinander berät. Wo aber viele Ratgeber sind, gelingen sie. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, kommt etwas zustande. Wo viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Das Erste, ich fange mal vorne in dem Vers an, die Pläne werden zunichte, wo man nicht miteinander berät. Hat jeder, glaube ich, auch persönlich schon mal gemacht, auch ich. So einfach so sein Ding zu machen, zack, zack, und irgendwie zu schnell gewesen zu sein. Vielleicht auch das Thema unterschätzt zu haben und einfach allein sein Ding zu machen. Vielleicht, auch manch einen wird man schon erlebt haben, dass man andere erlebt, okay, die hören nicht wirklich zu, fragen, die machen einfach ihr Ding. Und da kommen auch dann leider oft Scherben bei raus und die Lösungen werden nicht so Lösungen so gut gefunden, wie es vielleicht möglich wäre. Aber was ist nun der Gegenpol? Wo viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Heißt das jetzt, dass ich jeden reinreden lasse? Ganz viele sülzen da rein, viele Köche verderben den Brei, hat man ja auch schon mal gehört und erlebt. Ne? Kann denn das sein? Der Schlüssel an der Stelle ist das Wort Ratgeber. Was ist denn ein Ratgeber? Was ist ein Mensch, der dir wirklich guten Rat geben kann? Was macht denn so ein Ratgeber aus, dass es wirklich ein guter Rat ist? Und ich sag mal, so 4 Punkte. Das ist jemand, der nicht schon Bescheid weiß, bevor du erzählt hast, worum es geht. Jemand, der zuhört, der die Zeit hat, zuzuhören und vielleicht auch nochmal eine Frage zu stellen. Denn das ist ja die Grundsituation. Wenn es alles so einfach und billig wäre, dann würde es ja kein Rat notwendig sein. Es wird schon ein bisschen komplexer sein und es macht einen Ratgeber aus, dass er ein Gespür hat für das Große. Dass er nicht Dinge klein macht, die einen großen Respekt oder ein Zuhören erfordert, ein Gespür dafür zu haben, zuzuhören. Und es drückt natürlich auch einen gewissen Respekt aus, weil wenn du sagst, ich habe da ein Problem und es ist schwierig und so weiter, und indem der andere erstmal zuhört, drückt das ja auch eine Achtung aus, okay, ich achte das Problem und ich achte auf auch, dass du damit ein Problem hast, anstatt, ja, so alles Schnickschnack, oder? Kann man doch ja ganz schnell und so weiter. Ja, also dieses Zuhören, Nachfragen drückt auch einen Respekt aus und schafft natürlich auch herzensmäßig eine Bahnung, eine Basis, miteinander reden zu können. Punkt 2 für einen Ratgeber. Ein Ratgeber hat ein Gespür, einfach auch in seinem Herzen,
Die Situation hat etwas Eigenständiges. Diese Situation überhaupt mal zu verstehen. Manchmal kann es sein, dass jemand dir auch deine Frage stellt, so und so, aber es ist gar nicht die Frage, weil es zum Teil sein kann, dass es gar nicht so leicht ist, was ist denn eigentlich mein Problem? Ich merke, ich komme mit der Person nicht klar, weil das und das ist passiert und es hat mich verletzt, hat mich geärgert, aber im Herzen dann manchmal zu merken im Gespräch, das Problem ist aber eigentlich was ganz anderes. Die andere Person hat zwar etwas ausgelöst, aber unterschwellig ist zum Beispiel etwas, ja, schon wieder einer, dem ich nicht genügt habe. Oder schon wieder jemand, der jetzt irgendwie findet, ich habe das nicht richtig gemacht oder ich würde mir nie Mühe geben und so weiter und dann alte Wunden bedient werden. Zum Beispiel zu merken, was ist hier wirklich das Thema. Ein Ratgeber weiß, es ist eine Situation, die man erstmal verstehen muss. Ein Ratgeber ist bereit, dem anderen zu dienen. Es ist dann nicht der Moment der Selbstdarstellung. Guck mal, wie viel ich weiß. Guck mal, was ich in meinem Leben alles geschafft habe. Sondern, wie Jesus es ja selber auch zeigt, unser größter und erster Ratgeber, dem anderen zu dienen, den anderen höher zu achten als sich selbst. Und ein Mensch, der bereit ist, zu sagen, ich will dir jetzt dienen. Es geht nicht um meine Klugheit, um meinen Verdienst, sondern der bereit ist, wirklich zu dienen. Ich möchte dir jetzt helfen. Und der das auch nicht mit einem Machtanspruch verbindet. Ein Rat ist eben nur ein Rat und kein Commandment, ist kein Auftrag, kein Appell. Ein Rat lässt die Freiheit, du kannst gucken, was du damit machst. Und wenn man solche Menschen um sich hat oder solche Menschen, kann man dann gut fragen, was sagst denn du dazu? Und jetzt steht ja hier Ratgeber, ne? Wo viele Ratgeber sind, da gelingt etwas. Wenn du sagst, dickeren Fragestellungen, Partnerschaft und so weiter, wenn es dann vielleicht wirklich 3, 4 Leute gibt, die man dann fragen kann, da kann etwas zustande kommen. Und es ist natürlich auch eine Kultur, wo der Heilige Geist Raum findet, wo Gott sprechen kann. Schau, wo du Ratgeber einbeziehen kannst. Und einen Ratgeber einzubeziehen, ist natürlich auch immer etwas, sich selber zu demütigen. Ich schaffe es nicht alleine. Ich schaffe es nicht alleine. Und dieses Wort, dem Demütigen gibt Gott Gnade, findet dann durchaus seinen Raum, dass Gott das gebraucht, Gnade schenkt, dass du in deiner Fragestellung vorankommst. Der letzte Punkt ist auch mit den Ratgebern so verbunden, so an diese, hier an, zu diesem Punkt, also der letzte Aspekt zu diesem Punkt. Kümmere dich mal um den Bauch deiner Freunde, nenne ich das jetzt mal. Können auch deine Eltern sein, Geschwister sein, Menschen, die dir wirklich nahestehen, was ist denn deren Bauchgefühl? Ne, dass du es einfach so mal erzählst, wie geht's dir dabei, was sagt denn dein Bauchgefühl? Vielleicht können sie das nicht gut formulieren, also exakt formulieren, was jetzt der Punkt im Guten wie im Schlechten ist, aber es kann dir helfen. Weil man sich ja bei diesen großen Dingen immer mal wieder fragen muss, habe ich was ganz Wichtiges übersehen oder wie ist denn das und so. Und dass du diese Menschen, kann auch dein Ehepartner sein, ne, also Menschen, die wirklich mit dir ein Stück Herzensverbindung haben, Mensch, wie geht's denn dir damit? Und schau, was ist deren Bauchgefühl? Und der letzte Punkt, den habe ich jetzt aber ein Ende gepackt, dass es nicht zu überfromm klingt. Bete nicht nur selber, sondern lass für dich beten. Lass für dich beten, bitte eine Schwester, einen Bruder deines Vertrauens, bitte bete an dieser Stelle für mich. Und dann bete vor allen Dingen auch um den Heiligen Geist, wo Jesus gesagt hat, er wird euch in alle Wahrheit führen. Wo Jesus gesagt hat, er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und natürlich der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, der sich richtig gut auskennt. Weil er ist eben auch wirklich Gott, er ist der Herr. Betet zusammen um den Heiligen Geist, dass er dich erfüllt, dass er dich leitet und dass der Herr hier was tut. Und hier passiert dann eben auch etwas, was Gott sich wünscht, dass wir füreinander da sind. Dass der Leib Jesu Christi, dass Geschwister füreinander da sind und dass Gott es hier fließen lässt. Wow, das sind ja viele Dinge. Man merkt schon, man geht in einen Prozess, aber es sind alle Aspekte, die du bedienen kannst, mit denen du arbeiten kannst, dass langsam etwas wachsen kann, wenn du dem ein Stück Zeit und Gebet gibst. Und wenn man dann diesen Prozess gegangen ist, dann ist man total schlau und hat immer die Lösung. Nein, hat man nicht. Aber man hat seine Hausaufgaben gemacht und kommt zu einem Punkt, zu dem ich auch selber immer wieder komme. Vielleicht erkennt einer mein Schlusswort, als wir die Einführung gefeiert haben, dass man da ist, okay, es ist doch trotzdem ein großer Berg, der vor mir ist. Es ist doch ein Weg. Und wenn ich deine Gnade nicht habe, Herr, dann werde ich es nicht schaffen. Bei all dem, was mir jetzt klar geworden ist, was richtig ist. Und deswegen möchte ich zum Schluss euch diesen Vers mitgeben, wie ich es auch dem kleinen Arne mitgegeben habe. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, denn er wird's wohl machen. Befiehl dem Herrn deine Wege. Vertraue dich ihm an, weil wir nie alles überschauen und auch nie alles im Griff haben, aber er sehr wohl. Und dann haben wir diese Zwischenzeit, wo wir nicht wissen, war es jetzt wirklich richtig, bin ich da wirklich angekommen, wo ich ankommen sollte? Und deswegen steht hier noch, hoffe auf ihn, hoffe auf ihn. Nimm dich auch selber ernst, du darfst auch ein Selbstvertrauen haben, ist alles gut, aber hoffe vor allen Dingen auf ihn. Und diese Durststrecke, die man dann manchmal hat, die Entscheidung zu treffen und zu die Zeit, bis man merkt, stimmt, hat auch gepasst. Hoffe auf ihn, lobe ihn, bleib an ihm dran. Ja, eine Reihe von Punkten. Sei gesegnet in deinen Entscheidungsprozessen und der Herr helfe mir und der Herr helfe uns als Gemeinde, dass wir in diesem großen Entscheidungs- und Arbeitsprozess, in dem wir sind mit unserem Bau, dass der Herr uns hilft, eine gute Entscheidung zu treffen. Ihm mögen wir anbefohlen sein und er führe uns im Einzelnen, in Gruppen und als ganze Gemeinde, in den kleinen wie den großen Dingen. Amen. Lasst uns einen kleinen Moment der Stille haben. Ich lade euch nun ein, so langsam den Schwenk zum Abendmahl zu bekommen und jeder, der Jesus Christus, seinen Herrn und Erlöser nennen kann, ist herzlich dazu eingeladen. Mit einem Lied wollen wir auf das Abendmahl zugehen.